Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, er zählt zu den bekanntesten Werbeslogans überhaupt. Diese Waschmittelwerbung Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern rein. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ist nicht sauber gleich rein? Die Werbestrategen haben gedacht, sauber, na, das können die Leute auch so verstehen, dass das vielleicht eher oberflächlich ist. Aber rein, das geht so richtig in die Tiefe. Man sagt ja auch porentief rein, auch so ein Spruch aus dem Waschmittelgenre. Da wird auch der verborgene Schmutz noch entfernt. Es muss also tiefer gehen, auch im Glauben. Viele bleiben an der Oberfläche stecken und sehen den Glauben einfach so als ein Hilfsmittel für ein glücklicheres, einfacheres, sorgenfreieres Leben. Heute lernen wir einen Mann kennen, der genauso dachte, bis er tiefer eingetaucht ist. Erst wollte er nur sauber und gesund werden, dann wurde er rein und heil. Er war ein General, nicht die Putzflasche der General, die man kauft, damit es rein wird. Nein, er war der General, der erkaufen wollte, dass er rein wird. Es ist für mich persönlich eine der schönsten Geschichten aus dem Alten Testament. Wir erleben hier, wie Gott handelt, oft im Verborgenen, hinter den Kulissen. Und es ist unglaublich ermutigend zu sehen, wie er auch schwierige und scheinbar ausweglose Situationen zum Guten wendet. So wollen wir heute mal die Predigt auch etwas in einer anderen Form erleben wie sonst. Da gibt es heute keine klassischen 3 Punkte oder 4 Punkte oder wie auch immer, sondern wir wollen mal diesen biblischen Text Vers für Vers miteinander betrachten. Da steckt unglaublich viel drin. Ich habe Ihnen diesen Text heute mal abgedruckt und ich lade Sie ein, diesen Predigttext zur Hand zu nehmen und ein wenig mitzulesen. Ich hoffe, alle haben einen bekommen. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten. Denn durch ihn gab Gott, der Herr, den Aramäern Sieg. Die Geschichte ereignet sich in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus. Eine Zeit, in der Israel nicht viel zu lachen hatte. Es lag im Dauerklinch mit dem nördlichen Nachbarn Syrien. Wie heute. Und ausgerechnet aus diesem feindlichen Nachbarvolk, den Syrern oder Aramäern, wie man damals sagte. Aus diesem Volk stammt also nun dieser Mann, dem Gott begegnen wird. Ein Feldhauptmann ist er auch noch dazu, der oberste General des syrischen Königs. Schon das, liebe Gemeinde, ist eine Botschaft in sich. Das gibt's nur in der Bibel, dass hier mal ebenso nebenbei berichtet wird, wie der Gott Israels einem der schlimmsten Feinde Israels begegnet, und zwar nicht als Feind, sondern als Freund. Und dann noch dieser für israelitische Ohren geradezu skandalöse Satz, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, durch ihn gab Gott, der Herr, den Aramäern Sieg, den Feinden. So unglaublich. Die Israeliten sollten erkennen, auch wenn wir zu Gott gehören, auch wenn wir Gottes Volk sind, haben wir nicht den Erfolg für uns gepachtet. Ja, auch in unseren Niederlagen und in den Siegen unserer Feinde hat Gott seine Hand im Spiel. Das könnte einen ja doch auch an Gott irre werden lassen, aber es kann umgekehrt uns umso getroster sein lassen, denn es bedeutet, auch meine Feinde, auch meine scheinbaren Niederlagen, die widrigen Umstände sind letztlich in Gottes Hand, auch wenn ich Gott da manchmal wirklich nicht verstehen kann, wie wir es eben mit den Kindern gesungen haben. Aber es entgleitet nichts seiner Regie. Er hat alles in seiner Hand, auch meine Feinde. Und dann, wenn das wirklich so ist, dann hat er auch Macht, das Blatt zu wenden. Naaman also, ein trefflicher Mann und wertgehalten, so steht es hier. Ein ganz großer also, einer, der es wirklich zu was gebracht hat. Erfolg und Ehre, Ruhm und Reichtum, das wär's doch. So wünschen wir unser Leben. Doch es gibt Dinge, die man eben nicht kaufen kann, die man nicht durch eigene Kraft oder Anstrengung erreichen kann und über die auch der mächtigste Mann keine Macht hat. So lesen wir weiter. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Das ist es. Da ist es, dieses fiese Jedoch. Dieses gemeine Aber. Das Leben könnte ja so schön sein, wenn nicht dieses eine dicke, fette Aber da wäre. Das muss nicht, wie in diesem Fall, eine Krankheit sein. Das ist bei jedem vielleicht ein anderes Aber, vielleicht eine ungeklärte Beziehung oder eine Schuld in der Vergangenheit, eine Leiche im Keller. Vielleicht geht es dir ähnlich. Eigentlich läuft alles bestens, doch irgendwo gibt es so versteckt ein hässliches Aber, ein Jedoch, das irgendwie alles kaputt zu machen droht. Bei General Naaman war es der Aussatz, eine furchtbare, unheilbare Krankheit. Lepra, sagt man heute, eine entsetzliche Hautkrankheit, die immer weiter fortschreitet, damals völlig unheilbar und bei der man wegen der hohen Ansteckungsgefahr mehr und mehr isoliert wurde. Früher wurden die Leute einfach ausgesetzt, daher Aussatz. Rausgeschmissen aus der Gemeinschaft irgendwo vor den Toren der Stadt. So weit war es bei Naaman noch nicht. Aber dazu würde es auch bei ihm am Ende mit Sicherheit kommen. Krankheit kennt kein Ansehen der Person. Die Bibel sagt, dass alle Menschen eine Art Aussatz haben, die Sünde. Und die Sünde hat genau dieselben Konsequenzen und Eigenschaften wie der Aussatz. Sie schreitet fort und sie zerstört Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Menschen und Gemeinschaft mit Gott. Und am Ende werden wir mit dem Aussatz der Sünde ausgesetzt. Mit diesem Aussatz der Sünde bleiben wir draußen aus dem Himmel. Sünde, der Aussatz der Sünde hat im Himmel nicht zu suchen. Steht auch über unserem Leben ein trefflicher Mann, eine treffliche Frau, reich und erfolgreich, beliebt und sympathisch, jedoch aussätzig. Vers 2. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naamans. Ein junges Mädchen, ein Kind noch, vielleicht 11 oder 12 Jahre, also Vorkonfirmanden. Von zu Hause einfach weggeführt, das klingt viel zu harmlos, weggerissen von feindlichen Soldaten, ohne den Eltern Lebewohl sagen zu können. Ein entsetzliches Schicksal. Man könnte schreien, Gott, wie kannst du das zulassen? Und doch, auch in diesem unverständlichen Elend wirkt Gott. Und auch daraus kann Gott etwas Gutes werden lassen. Bonhoeffer sagt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Und so ein Mensch war das junge Mädchen, dieses Kind noch, von dem wir nicht einmal den Namen kennen. Sie hält an ihrem Glauben fest, wie wir gleich sehen werden. Ganz allein ist sie in heidnischer Umgebung. Woher hat sie diesen Glauben? Sie hat von ihren Eltern gelernt. Wir haben einen Gott, der immer bei uns ist, der uns hilft. Etwas Größeres, etwas Wichtigeres im Leben können wir unseren Kindern nicht mit auf den Weg geben als diese Geborgenheit des Glaubens. Ich habe den Eindruck, heute glauben wir, es ist für die Kinder viel wichtiger, dass sie reiten können, wunderbar Klavier oder toll Fußball spielen können, vielleicht noch Badminton, Judo, Einradfahren und Jazzdance. Nichts gegen die schönen Hobbys. Nur für Kinderstunde oder Jungschar bleibt da natürlich keine Zeit mehr. Dieses junge Mädchen hat von ihren Eltern das Wichtigste mitbekommen, den Glauben an den lebendigen Gott, der trägt und hält. Wir lesen weiter, Vers 3. Die sprach zu ihrer Herrin, ach, dass doch mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz befreien. Was steckt alles in dieser kleinen Rede des kleinen Mädchens? Zum einen sehen wir, dass sie es bei Naaman gut gehabt hat und dass sie den General und seine Frau sehr lieb gehabt haben muss. In diesem Ach, das doch. Im Hebräischen kommt da eine ganz enge, gute, tiefe Beziehung zum Ausdruck. Also hatte sie Glück im Unglück gehabt, wie man so sagt. Sie ist nicht die Sklavin irgendeines ständig besoffenen Tyrannen geworden, sondern hatte einen guten Herrn. Gott hatte ihr Schicksal trotz allem Schweren so gelenkt, dass sie es in ihrem neuen Umfeld verhältnismäßig gut gehabt hat. Sehen wir eigentlich immer nur das Negative, das Schwere? Sehen wir nur auf das, was uns Not macht? Oder können wir auch das Gute erkennen, das Gott uns dennoch, auch in Schwierigkeiten, immer wieder schenkt? Ich denke an eine Frau, die jahrzehntelang ihren schwerkranken Mann gepflegt hat. Sie sagte zu mir, weißt du, Gero, es ist manchmal sehr, sehr hart und schwer. Aber was habe ich es doch gut, dass ich Jesus habe, der mir hilft und dass ich einen Mann habe, der so dankbar ist für das, was ich tue. Ach, und dass ich ihn überhaupt noch habe. Zum anderen ist dieses Mädchen hier, dieses junge Mädchen, auch ein Vorbild im Bekennen. Auch das steckt in diesem einen kleinen Satz hier drin. Ganz allein war sie mit ihrem Glauben mitten in einer zutiefst heidnischen Umgebung, mitten im Feindesland. Und trotzdem hat sie den Mut, ihren Glauben zu bekennen, von ihrem Glauben zu reden. Bei uns im Land gibt es einen Propheten, also einen Mann Gottes, der kennt die helfende, die heilende Kraft des lebendigen Gottes. Und das bezeugt sie einfach. Schlicht und kindlich. Wahrlich keine große Predigt. Und theologisch sicher nicht ganz lupenrein formuliert. Es ist ja nicht der Prophet, der ihn heil macht, sondern Gott. Spielt keine Rolle. Sie ist ein Glaubenszeugnis für den großen General. Vielleicht bist du auch ganz allein wie dieses Mädchen in deiner Firma, in deinem Betrieb, in deiner Nachbarschaft, in deinem Verein, in deiner Schulklasse. Schau auf dieses junge Mädchen. Lass dich von ihrem Glauben und von ihrem Mut anstecken. Sei nicht feiger als sie. Fass dir ein Herz und bezeuge deinen Glauben dann, wenn Gott dir eine Gelegenheit dazu schenkt. Keine großen Worte, keine lange Predigt. Ein paar kleine Worte können viel Großes bewirken. Naaman vertraute ihr. Vers 4 und 5, da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider. Meine Güte. Naaman kriegt also von seinem Chef Dienstbefreiung für eine Kur, macht sich auf die Socken, steigt in seinen schicken Wagen mit 4 oder vielleicht auch 6 PS und dann lädt er ihn mächtig voll, Silber und Gold im Wert von umgerechnet ein paar Millionen Euro, ein Vermögen. Er will sich seine Rettung erkaufen. Ein Missverständnis. Bei Gott können wir nichts kaufen. Mit Gott kann man keinen Kuhhandel abhalten nach dem Motto, eine fette Kollekte am Sonntag bedeutet viel Segen in der Woche. So geht das nicht. Wobei gegen eine fette Kollekte nichts einzuwenden ist. Und es gibt noch weitere Missverständnisse. Vers 6, und er brachte den Brief dem König von Israel, der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien, merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht. Was für ein Missverständnis! Das Mädchen hatte von Propheten, von dem Gottesmann gesprochen, stattdessen marschiert Naaman geradewegs zum König von Israel, weil Naaman in Machtkategorien denkt und weil er eben mehr Macht bei einem Mächtigen vermutete. Falsche Adresse, genau wie die Weisen aus dem Morgenland in der Weihnachtsgeschichte. Die suchen den neugeborenen König im Palast des Herodes statt im Stall von Bethlehem. Falsche Adresse, menschlich gedacht. Vor einiger Zeit wollte uns jemand besuchen, hat Hohenhorst in sein Navi eingetippt und wurde geradewegs zu einem Hohenhorst bei Celle geführt. Nicht in unser schönes Hohenhorst im schönen Schaumburger Land. Falsche Adresse. Das genau ist das Problem auch in unserer Zeit. Die Leute suchen ihr Glück und Heil bei der falschen Adresse. Der König von Israel, der hat es gleich geblickt. Das ist hier ein Missverständnis, dass ein Missverständnis vorliegt. Er sagt, ja, bin ich denn Gott? Kann ich denn helfen? Und so suchen heute so viele das, was Gott nur geben kann, bei der falschen Adresse. Leben Sinn im Beruf, Erfüllung in der Familie, das Paradies im Urlaub, Hilfe in der Esoterik bei Reiki und Co., Heil bei okkulten Praktiken, Trost im Alkohol oder was auch immer. Das geht schief. Vers 8. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Wieder so ein verborgenes Handeln Gottes hinter den Kulissen. Wie hat Elisa davon erfahren? Wir wissen es nicht. Bevor Naaman enttäuscht und frustriert abreist, interveniert Elisa von sich aus. Bevor Naaman den Mann Gottes sucht, macht sich der Mann Gottes selber auf die Suche nach Naaman. Ist das nicht das Geheimnis des Glaubens so oft? Bevor wir Gott an der richtigen Adresse suchen und finden, hat er uns lange schon gesucht. Er findet uns, bevor wir ihn finden. Sicher, viele suchen ja Gott und das Heil, aber sie wissen nicht genau wo. Doch Gott selber macht sich auf die Suche. Das ist Gnade, das ist Liebe. Er lässt uns nicht einfach so laufen, so wie Elisa den Naaman nicht einfach hat laufen lassen. Vers 9 bis 11, so kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Nächstes Missverständnis. Naaman hatte so ganz genaue Vorstellungen davon, wie Gott ihm helfen sollte. Er wollte, wenn er, der große syrische General, sich schon herablässt, sich auf diesen Gott Israels einzulassen, dann wollte er wenigstens die Konditionen selber vorgeben. Er wollte die Bedingungen diktieren. Hoch zu Ross kam er also vorgefahren, vorgeritten bei dem Elisa. Bleibt sitzen vor der Haustür. Hoch zu Ross, so wie bei McDonald's Drive-In. Er ist gekommen, um seine Bestellung aufzugeben. Und er meint, der kleine Prophet wird ja wohl nun rauskommen und ihn bedienen. Sein Händchen auflegen und den Aussatz sanft wegstreicheln. Also, wenn wir schon glauben, und das hat uns ja schon eine gewisse Überwindung gekostet, dann bitteschön, dann soll sich doch Gott auch ein wenig nach unseren Wünschen und Vorstellungen richten. Dann sollte es doch auch endlich ein bisschen aufwärts gehen, in meiner Ehe, in meinem Betrieb, mit meinen Kindern oder bei der Suche nach einer Arbeitsstelle. Dann hat Gott doch gefälligst mir auch mal ein bisschen was zu bieten. So denken manche. So geht das nicht. Mit dieser Einstellung und mit dieser Vorstellung von Gott werden wir so wie Naaman manchmal bitter enttäuscht. Gott tanzt nicht nach unserer Pfeife und das muss Naaman lernen. Er muss erst mal runter vom hohen Ross seines Stolzes. Und das passt ihm ganz und gar nicht. Er schnaubt, sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Papa besser als alle Wasser in Israel? Sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte. Und er wandte sich und zog weg im Zorn. Nüchtern betrachtet, hat Naaman recht. Nach menschlichem Ermessen sind die Flüsse von Damaskus sauberer und klarer als die oft trübe Jordanbrühe. Nach menschlichem Ermessen hat man oft mehr Vorteile im Leben, wenn man nicht glaubt. Keine Frage. Haben die Flüsse der Welt mehr zu bieten als die kleinen und nicht immer attraktiven Bächlein der Gemeinde Jesu? Nach menschlichem Ermessen. Wie viele versuchen es, so wie der Naaman, erstmal ein bisschen mit dem Glauben und wenn dann nicht alles glatt läuft, dann machen sie es so wie er. Sie machen kehrt und ziehen weg im Zorn, von Gott enttäuscht. Der eine nach ein paar Wochen, der andere vielleicht nach ein paar Jahren. So wie Naaman. Weil Gott nicht zu dem Bild passt, das ich mir von Gott gemacht habe. Wie gut. Und auch darin sehe ich Gottes verborgenes Handeln hinter den Kulissen. Wie gut, dass Naaman Diener hatte, die wussten, sie waren ja Diener, die wussten, was Gehorsam war. Und die ihn, den Befehlshaber, nun zum Gehorsam ermutigten, Vers 13. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Das war genau der Knackpunkt. Wenn du Großes hättest tun müssen, hättest du es nicht getan. Ja, das wollen wir. Unsere Rettung irgendwie selber erarbeiten, dafür bezahlen, was leisten. Das klappt bei Gott nicht. Stern, auf den ich schaue, in dem Lied heißt es, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Vers 14. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Endlich kommt er runter vom hohen Ross seiner Selbstgerechtigkeit und seines Stolzes. Endlich gehorcht er. Darum geht es, das ist die Voraussetzung, um nicht nur äußerlich sauber und gesund zu werden, sondern um wirklich rein zu werden, auch vom Aussatz der Sünde. Das ist das Entscheidende, liebe Gemeinde. um wirklich rein zu werden und damit reinzukommen in den Himmel. Wir wünschen uns vielleicht auch das eine oder andere von Gott und bitten um dieses oder jenes. Aber sind wir bereit, runterzukommen und so wie Naaman seine Kleider ablegen musste, so müssen wir unseren Stolz ablegen vor dem Kreuz Jesu Christi. Und dann müssen wir wirklich eintauchen, ganz und gar eintauchen in den Glauben an Jesus. Nicht nur so ein bisschen, sondern ganz. Dafür, liebe Freunde, steht das siebenmal. Sieben ist eine göttliche Zahl in der Bibel, eine Zahl der Vollkommenheit, der Ganzheit. Als junger Kind habe ich mal den Satz gehört und der hat mich gepackt. Der hat mich verändert, der hat mich eigentlich dazu gebracht, ganze Sache mit Jesus zu machen. Dieser Satz lautete, auf Jesus bezogen, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Sei ganz sein, also gehöre ihm ganz, oder lass es ganz sein. Vielleicht hast du es auch schon probiert mit dem Eintauchen in den Glauben, so ganz vorsichtig mit den Zehenspitzen oder ein bisschen mehr, einmal untergetaucht, zweimal, dreimal. Nichts ist bei Naaman da passiert. Nichts war zu sehen, nichts war zu fühlen. Dann kommen die ersten Zweifel. Ist vielleicht doch alles Einbildung, ist doch alles vergeblich. Gut, dass Naaman weitermacht, bis er siebenmal untergetaucht war. Das heißt eigentlich, bis er sich ganz und gar Gott anvertraut hat. Bis er ganz und gar gehorsam war. Das war kein Hokuspokus irgendwie, sondern das war für Naaman eine höchst peinliche, geradezu lächerliche Angelegenheit, sich vor den Augen seiner ganzen Truppe, seiner Gefolgschaft da zum Gespött zu machen, sich so zu erniedrigen. Das gehört schon auch manchmal zum Glauben dazu. Manchmal lachen die anderen einen vielleicht aus. Doch genau das war für ihn, den Naaman, dran, um seinen Stolz zu überwinden. Und dann erst geschieht auch das Wunder. Vers 14b. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Nicht nur sauber, sondern rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes, mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel. Das also ist der lebendige Gott. Nun hatte er es endlich gepackt. Er, der Heide, hat zum lebendigen Glauben an den lebendigen Gott Israels gefunden. Der Aussatz war weg. Er war sauber. Und auch der Aussatz seines Stolzes und seiner Sünde war weg. Er war rein. Er war eingetaucht in das Wasser des Lebens. Amen.